Da geht es eigentlich um die Vertrauenswürdigkeit, die ich beweisen kann. Das Beweisen bitte in Anführungszeichen setzen, weil das ja genau der Punkt beim Vertrauen ist, dass ich es nicht beweisen kann, sondern ich kann mich als vertrauenswürdig erweisen. Ist vielleicht eine schöne Art, das auf Deutsch auszudrücken.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute kann ich vorweg sagen, dass wir uns das vorgenommen haben. Wir haben es angekündigt, also Ihnen auch kommuniziert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt erfüllen wir das. Kurz, Sie können uns vertrauen. Bei mir im Podcaststudio ist wieder Professor Guido Möllering und wir werden heute zum zweiten Teil kommen beim Stichwort Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Möllering.
Hallo, ich freue mich über die Fortsetzung.
Herr Möllering, mir ist das jetzt bei der Ansage genauso gekommen. Ja, wir haben da ein Risiko geschaffen, dass wir diese zweite Folge machen werden. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir wissen immer nicht genau, was morgen ist. Und da sind wir so ein bisschen schon beim Thema, ob das vertrauenswürdig ist, wenn wir solche Versprechungen machen und dann über solche Entwicklungen hin Vertrauen aufbauen. Denn das wird ein Thema heute sein. Wie gelingt es uns, dass wir Vertrauen schaffen? Wenn doch, und das war der Kerngedanke unserer ersten Sendung, der ist, dass der andere, der Vertrauende diesen Sprung machen muss, ne? Diesen Glaubenssprung, dieses eigene Aufheben des Vertrauens, sodass das dann auch eine vertrauensvolle Beziehung ist. Und dennoch können wir irgendwas dazu tun. Wir können ja auch etwas dagegen tun, indem wir uns vertrauensunwürdig zeigen. Vielleicht starten wir damit.
Also man würde ja vermuten, man macht so eine Ankündigung, damit die Leute bei der Stange bleiben, schon ganz gespannt sind, was als nächstes kommt. Dennoch müsste man es ja gar nicht versprechen. Das war ja so eine Sache, die gar nicht unbedingt erwartet wurde. Und trotzdem hat man es angekündigt. Und damit macht man sich freiwillig da auch verletzlich, indem man nämlich zum Beispiel später vielleicht dann doch sagen muss, hat jetzt doch nicht geklappt oder wir hatten doch nicht genug Ideen für zwei Folgen. Ohne die Ankündigung wäre man nicht so verletzlich geworden. Damit zeigt man auch so dem anderen, dass man nicht nur vertrauenswürdig ist, wenn man dann später die Ankündigung einhält, sondern auch umgekehrt, dass man bereit ist, dass der andere später auch mitspielt, vielleicht auch zurückkommt, nochmal zuhört und sich nochmal auf dieses Thema einlässt. Und das hätte man sich vielleicht auch sparen können. Und damit also so freiwillig in der Beziehung einen Schritt weiter zu gehen, als man vielleicht müsste, das verstärkt die Beziehung. Und das ist natürlich dann wiederum der Wunsch, ne, dass dann dadurch auch man bei der Stange bleibt.
Also Vertrauen wird sozusagen nicht erst dadurch geschaffen, dass wir wirklich die zweite Folge auch machen, wie jetzt, dass wir damit starten und sagen, ach Mensch, die sind ja vertrauenswürdig, sondern, und das, so habe ich Sie jetzt verstanden, wir haben einen Prüfungsmodus provoziert. Der andere hat in dem Moment, wo wir das angekündigt haben, bewusst oder unbewusst, laut oder leise gesagt, na, das wollen wir ja mal sehen. Ja. Und in dem Moment eine Konnotation auch von, ach Mensch, die machen sich da überprüfbar, die machen da eine Prognose und ein Versprechen und wer das so offenherzig macht, ohne Not, dem kann man vertrauen. Also dort geht sozusagen Vertrauensaufbau los.
Ich möchte ja immer gerne so ein bisschen den Gedanken rausarbeiten, an dem man vielleicht nicht als erstes denken würde. Ne? Sondern tatsächlich ist es sogar so, dass das Vertrauen in dem Moment, wo wir unser Versprechen erfüllt haben, ab dem Moment ist es nicht mehr so relevant. Weil in dem Moment steht ja nichts mehr im Raum, was irgendwie quasi noch erfüllt werden muss. Sondern dazwischen, da ist das Vertrauen wichtig. Wenn sich jemand darauf verlässt und sagt, ja, ich brauche vielleicht noch diese Information der zweiten Folge und verlasse mich jetzt darauf, dass das kommt, dann in dem Zeitraum braucht man das Vertrauen. Wenn das dann geliefert wurde, ist es sozusagen wieder aufgelöst. Hat dann aber den schönen Effekt, dass man für die nächste Interaktion dann vielleicht leichter glaubt, dass der das beim dritten Mal oder vierten Mal dann auch wirklich einhält. Aber diese Wartezeit ist eigentlich die Vertrauenszeit, wenn man so will. Das gibt auch eine eigene Kategorie von sogenannten Vertrauensgütern. Also zum Beispiel Versicherungen sind der typische Fall, dass mir jemand verspricht, ja, wenn du irgendwann mal einen Schaden hast, dann helfe ich dir. Und das ist eben diese große Vertrauenssage, ob die Firma das dann wirklich tut. Auch andere Angebote, wo eine Leistung, die in der Zukunft liegt oder wo man am Anfang sagt, ja, ich mache das, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, wann und wie. Das sind genau diese Vertrauensgüter, die sind dann auch schwer zu überprüfen, weil ich kann diese Leistung, die erst in der Zukunft erbracht wird, ja nicht heute schon mal inspizieren, sondern ich kann dann höchstens mich umhören, ob in anderen Fällen dieser Mensch, dieses Unternehmen sein Versprechen auch einhält und daran wird das dann gemessen. Aber in der eigenen Beziehung ist es genau der Punkt, dass ich ja genau im Vertrauen warten muss, abwarten muss, ob dann später das tatsächlich kommt.
Das heißt, diese Phase der Unsicherheit, also wo ich innerlich noch nicht das Vertrauen sozusagen oder das Misstrauen aufgehoben habe, sondern noch immer so Zweifel, klappt das nicht, werde ich da später ausgezahlt oder nicht, da wird das sozusagen diese Angreifbarkeit besonders wichtig, also dass ich meinetwegen eine Bereitschaft gehört habe, derjenige wird sich vor Gericht verantworten oder er wird da ins Risiko gehen, dass er da auch wirklich später dann die Leistung erbringt. Da bin ich aber selber noch nicht in der vertrauensvollen Position, sondern ich bin noch in der kritischen Phase.
Ja, nicht unbedingt. Eigentlich ist das Schöne ja am Vertrauen, dass ich glaube, dass er das einhält, dass ich daran nicht zweifle und den Glaubenssprung auch mache, dieses Aufheben schaffe, dass diese Restzweifel, die mir noch bleiben könnten, ob denn wirklich geliefert wird, dass ich die ausblende. Also ich bin dann schon in dieser Wartephase, vertraue ich.
Ah, ja.
Was ich natürlich tun kann, ist dem anderen immer mal wieder zu signalisieren, dass ich sozusagen noch nicht vergessen habe, dass da eventuell noch was ansteht. Ja. Oder nehmen wir erst noch mal die andere Seite, dass zum Beispiel der Versicherer mir einmal im Jahr ein Update schickt oder eine frisch aktualisierte Police mit einer kleinen Beitragserhöhung vielleicht oder so. Auf jeden Fall, alles sind so Erinnerungen daran, ja, ich bin noch da, ich bin diese Verpflichtung eingegangen und die halt ein bisschen über das hinausgeht, was so ein direkter Tausch wäre, weil das eben noch alles so in der Zukunft ist. Und umgekehrt kann man aber auch, ich weiß nicht, ob das in dem Fall so gut passt, als Versicherungsnehmer schreibt man ja nicht, die Versicherung sagt, ach übrigens, ich freue mich, dass ich mich auf euch verlassen kann. Da ist zwar noch nichts eingetreten, aber wir werden es dann ja sehen. Aber so ähnlich kann man das schon mal machen, dass man sich da in Erinnerung ruft und sagt, naja, zwischen uns gibt es da ja so eine Vereinbarung und ich verlasse mich da drauf. Am besten natürlich positiv, wenn wir jetzt so schon in Richtung, was kann man Gutes tun, damit das klappt. Da sollte man natürlich nicht so misstrauisch dann sagen und so, naja, denkst du noch an dein Versprechen, machst du es auch, sondern eher so einfach, ich habe so ein gutes Gefühl, dass ich mich um den Bereich nicht kümmern muss, weil ich weiß, wenn da was wäre, dann würdest du mir helfen. Und dass man sich da auch mal einfach in die Richtung äußert. Eigentlich ist das aber genau das Zeichen, ich vertraue dir und bitte halt das auch ein.
Das Versicherungsbeispiel ruft bei mir mehrere Situationen vor. Ich habe vor längerer Zeit noch als Mediator für Rechtsschutzversicherungen gearbeitet. Und da hatte ich häufig Versicherungsnehmer in der Situation, dass sie das beansprucht haben. Und diesen Unterschied, den sie da gemacht haben, den habe ich deutlich noch vor Augen bei dem Thema Wohnung oder Garage abgebrannt. Das war da mehrmals Thema. Und die einen fühlten sich bestätigt, dass sie da jetzt Schwierigkeiten haben. Da ging es darum, dass sie nachweisen mussten, was sie da alles in der Wohnung hatten, die abgebrannt war. Und die sagten, das können wir gar nicht alles aufzählen. Und sie haben bedauert, dass sie keine Fotos gemacht haben. Das Erste, was ich während des Telefonats noch gemacht habe, ich habe meine Wohnung fotografiert, kann mich noch genau dran erinnern. Ja. Und dann war ein anderer, dem ist die Garage sozusagen das zweite Mal abgebrannt und das hat beim ersten Mal super funktioniert und beim zweiten Mal nicht, das war das Telefonat dann. In der Erinnerung war jetzt dieses, das Vertrauen ist robust, das heißt, wenn das einmal gut dann gelaufen ist, dann können selbst Handlungen, die bei anderen Misstrauen hervorrufen, dass man die so vorab entschuldigt. Es hat einfach einen Wert, dass derjenige vollständig vertraut, ne? Also ohne, wir hatten glaube ich in der ersten Sendung gesagt, ohne dass er das sofort wiederfindet, wo er das hingehoben hat, dieses Misstrauen.
Das ist richtig. Und natürlich, wenn es beim ersten Mal gut funktioniert hat, dann denkt man beim zweiten Mal in dem Fall wirklich, also da muss jetzt irgendwas Komisches sein. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt sich die Bedingungen unserer Beziehung komplett geändert haben seit diesem ersten Vorfall. Wir können jetzt nicht zu viel über die Versicherungen jetzt sprechen, das geht zu sehr ins Detail. Natürlich haben wir auch so Fälle, wie wenn jemand sehr oft einen Schaden hat, dann wird die andere Seite ein bisschen misstrauisch. Jetzt wie bitte schon wieder ein Einbruch und so weiter und dass man dann vielleicht ein bisschen mehr prüfen muss. Grundsätzlich ist natürlich erstmal das schon sehr widersprüchlich, dass man erst verspricht, du, wenn du diesen Schaden hast und wirklich auch vielleicht leidest, dann sorgen wir dafür, dass du da schnell wieder rauskommst. Und dann muss man erstmal viele Formulare ausfüllen und viele schwierige Fragen beantworten und unter Umständen eben abwarten, bis Gutachter da waren. Alles muss irgendwie genau nachgewiesen sein. Die Versicherungen, die damit werben, ohne dass ich hier Werbung für irgendeine Versicherung machen wollen würde, dass man sich um nichts kümmern muss, wenn was passiert und das dann wirklich erledigt wird, die machen eigentlich genauso ein Vertrauensversprechen. Diese ganze Komplexität, die wir am Anfang nicht überschauen können, die ist später im Schadensfall dann auch noch da, aber die versuchen wir zu reduzieren und abzuschließen, dass es wirklich nur noch wenige Dinge sind, um die ich mich kümmern muss. Aber dieses Versprechen ist halt nochmal viel größer als das Versprechen, wir werden uns dann später im Rahmen dessen, was wir vertraglich vereinbart haben, irgendwie kümmern. Macht dir keine Sorgen, wir kümmern uns dann auch in anderen Bereichen hat man das ja dann gerne, wenn jemand dann einfach einem das abnimmt, das Ganze. Und das ist dann die eigentliche Leistung, das ist das, abgesehen von dem Finanziellen, was natürlich in vielen Fällen auch sehr gravierend existenziell sein kann, ist es bei, sagen wir mal, auch so kleineren Schaden einfach, man will diesen Ärger nicht haben. Man möchte das einfach beglichen haben.
Keine Bürokratie jetzt.
Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Versicherungen oft Kulanzregeln haben. Das hat auch ein bisschen was mit Kostenrechnung zu tun, dass das Ganze hin und her für die auch nicht besonders attraktiv ist. Aber es ist gerade so kulantes Handeln, das können wir jetzt auch übertragen, auch auf Nicht-Versicherungsbeziehungen. Kulanz als Stichwort ist eben genau so ein Mittel zu sagen, im Rahmen dessen, was auch für einen selber natürlich tragbar ist, kürzt man das Ganze jetzt einmal mal ab und hilft dem anderen.
Wir haben sozusagen deshalb das Beispiel nochmal mit den Versicherungen, haben wir zwei Punkte, die wir nochmal aufgreifen können, wo wir auch hinwollen. Das eine ist, wir haben es bei Versicherungen und wie das läuft, mit einem hohen Netzwerk zu tun. Und der Aspekt, ich vertraue auf diese Versicherung auch dadurch, dass ich nichts Schlechtes gehört habe von anderen Versicherungsnehmern. Also wenn ich permanent höre, dass man Schwierigkeiten hat, sein Geld zu bekommen, also sein Geld als Anspruchssteller und Gläubiger, dann würde ich so eine Versicherung auch nicht abschließen. Und das heißt, ich gehe ins Vertrauen, weil ich gemerkt habe, das geht in Ordnung. Und da kommen wir zu diesem Aspekt Netzwerke von Vertrauen. Ich will noch die zweite Ecke mitnehmen. Die müssen wir mit abhandeln, sonst erfassen wir die Komplexität nicht. Für den Versicherer ist dadurch entscheidend, was er tut, damit der einzelne Kunde vertraut, auch im Hinblick bei den anderen. Das heißt, eine Frage, die aus dem ersten Podcast mir mehrmals gestellt wurde in Ausbildungskursen und auch auf Konferenz, was können wir denn jetzt tun, damit der andere vertraut? Wie mache ich denn das, dass der andere einen Glaubenssprung macht? Oder sind wir darauf zurückgeworfen zu sagen, das ist seine Entscheidung und er macht das ganz autonom, selbstverantwortlich und wir können da nur hoffen?
Nein, keineswegs. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger, in meinem eigenen Denken über dieses Aufheben und über diesen Glaubenssprung, sehr wichtig. Ich sage immer, man macht dann letztendlich dieses Aufheben gemeinsam mit dem anderen. Die andere Seite hilft quasi dabei mit, dass dieses Aufheben möglich ist. Einerseits eben, indem man diese Lücke möglichst klein macht, über die man dann auch drüber springen muss und die man dann dem anderen tatsächlich hilft, auch diesen Sprung zu machen. Wie macht man das? Da gibt es natürlich den klassischen Weg, also Informationen zur Verfügung zu stellen, dem anderen zu ermöglichen, einen kennenzulernen. Es gibt so verschiedene Nuancen. Das ist nicht die reine Transparenz, dass ich dem anderen Einblicke in alle meine Bücher und Unterlagen, meine Geschäftsvorgänge gebe, sondern dieses Kennenlernen, um den anderen zu verstehen, um nachzuvollziehen zu können, wie der selber sich entscheidet, warum er mal so handelt, mal so. Und deswegen dieses Kennenlernen, das ist sehr wichtig. Und zwar eben nicht, weil man den anderen dann kontrollieren kann, weil er sich öffnet, sondern weil er dadurch, dass er sich öffnet, für mich zeigt, wie ich da hinkommen kann, dass ich weiß, es wird gut gehen, auch wenn ich nicht alles weiß. Also Kennenlernen heißt, ist das eine, Informationen zur Verfügung stellen, ist nicht das Gleiche, aber gehört dann dazu. Gut, das ist der eine Bereich. Vielleicht können wir das nochmal kurz aufschlüsseln. Da geht es eigentlich um die Vertrauenswürdigkeit, die ich beweisen kann. Das Beweisen bitte in Anführungszeichen setzen, weil das ja genau der Punkt beim Vertrauen ist, dass ich es nicht beweisen kann, sondern ich kann mich als vertrauenswürdig erweisen, ist vielleicht eine schöne Art, das auf Deutsch auszudrücken. Und das heißt, so gewisse Dinge, die bringe ich schon zum Ausdruck, zum Beispiel meine technische Kompetenz. Oder auch meine wohlwollende Haltung gegenüber dem Vertrauensgeber oder dem Versicherungsnehmer in dem Fall so, dass ich authentisch übermittle, mir ist es wirklich wichtig, dass auch du dort einen Nutzen hast und vor allen Dingen keinen Schaden von unserer Beziehung und so. Das muss man natürlich auch mal ausdrücklich zeigen und man kann das aber auch zeigen, indem man eben nicht nur dem direkten Gegenüber solche Beweise erbringt, sondern einfach auch verweisen kann und schau doch mal, ich habe schon so und so viele andere Kunden. Ich habe einen Freundeskreis seit vielen Jahren von Menschen, die offenbar mit mir gut zurechtkommen, so wenn man mal das mindeste Maß nehmen will. Und dass man dann auch mal sagen kann, schau, warum soll das bei dir jetzt anders sein, wenn das bei mir offenbar auch bei anderen ganz gut klappt. Das ist natürlich im Geschäftsleben noch sehr viel einfacher, weil man dann sagen kann, ich habe hier so und so viele tausend Kunden, du bist jetzt der 1317. Warum soll ich jetzt bei dir plötzlich schlechte Qualität liefern und bei allen anderen gute? Schau die Rezensionen an, schau dir an, wie es sonst gelaufen ist. Immer mit dem Punkt, dass aber diese Restunsicherheit bleiben könnte, dass es bei mir wieder nicht funktioniert. Also es sind alles nur Krücken und Hilfsmittel, aber da gibt es schon einige Möglichkeiten.
Das heißt, da greife ich das sprachlich auf, wir können es nicht beweisen, aber wir können darauf hinweisen. Und wenn wir darauf hinweisen, meistens sind das immer noch wir. Und der andere denkt, ja klar, du hast ein Interesse daran. Der königliche Weg wäre sozusagen, wenn wir andere dazu bewegen können, vielleicht sogar hinter der Bühne, dass sie auf uns hinweisen, dass wir vertrauenswürdig sind. Das wäre sozusagen, da sind wir ja mitten in der Fragestellung von Beratern, von Selbstständigen, von Firmen, die auf solche Hinweise angewiesen sind. Ne? Ja. Da der Kollege Y ist sehr vertrauenswürdig, da lohnt es sich hinzugehen. Und wenn man das von jemandem hört, der nicht unmittelbar ein Interesse daran hat, aber Erfahrung mit demjenigen, dann ist das ein sehr starker Hinweis, dass die Person eine vertrauenswürdige Person ist. Ne? Also Stichwort ja. Rezension, Testimonials.
Genau. Man muss auch aus der Sicht desjenigen, der gerne möchte, dass einem vertraut wird, ihm vertraut wird oder ihr, der muss auch davon ausgehen, dass das passiert. Also dass die meine potenziellen InteraktionspartnerInnen sich auch mit anderen austauschen. Und wenn ich zum Beispiel Referenzen angebe als Mediator, Berater, Coach und sage, ich habe schon zusammengearbeitet mit, dann impliziert das eigentlich im Prinzip, dass jemand aus sich da auch erkundigen könnte und sagt, ich habe da gehört, ihr habt mit der Person zusammengearbeitet. Wie war das denn? Und das passiert vielleicht, ohne dass es angekündigt wird oder dass man das weiß. Und dann steht man natürlich gut da, wenn man davon ausgehen kann, dass dort bestätigt wird, dass man gut gearbeitet hat. Das sieht man zum Beispiel ja auf der Website ja noch nicht, wenn da viele Firmenlogos von früheren Partnern stehen und dann vielleicht noch ein kleines Testimonial, wir waren super zufrieden mit Herrn Weigel und sowas, ne? Aber dann in der nicht direkten Kommunikation, sondern indirekten, da wird sich das dann erst erweisen. Und wir haben da natürlich also Reputation und auch viele Effekte, dass man dann sein Netzwerk verstärken kann, dadurch, dass sich so viele gegenseitig da die Reputation sich in einem größeren Netzwerk etabliert. Wir kennen natürlich auch Phänomene, bei denen das auch Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel, wenn es um Impfkampagnen geht, da ist es oft eben das Vertrauensverhältnis zwischen dem medizinischen Personal und, sagen wir mal, den Eltern der Kinder, die geimpft werden sollen. Und dort sprechen halt die Eltern ganz viel mit anderen Eltern in ihren eigenen Kreisen. Und da geht dann ganz schnell auch eine Dynamik in die Richtung, die vielleicht von der medizinischen Seite nicht gewünscht ist. Nämlich ist eine starke Impfempfehlung da. Die Leute wollen es aber trotzdem nicht, weil dann eben wirklich über diese Netzwerke eine Stimmung entsteht, dass man das besser nicht macht. Und sei es nur, dass man erstmal abwartet, also zögert.
Braucht nur
nicht
den Zweifel, unbedingt.
Ne? Man muss nicht nur gleich der Hardcore-Impfgegner werden. Das kann auch einfach nur sein, dass man sich entscheidet zu warten und erstmal zögert. Und im Englischen wird deswegen auch von Vaccine Hesitancy gesprochen, nicht gleich von irgendwie Opposition oder sowas. Und das kommt sehr stark auch durch diese Netzwerkaustausch, ob die Vertrauenswürdigkeit da ist. Ne? Das ist sehr, sehr spannend und sehr wichtig. Und da muss man natürlich schauen, wie kommt man dann da in so eine negative Strömung rein, um die umzukehren. Das wüssten viele sehr gerne, auch von denjenigen, die in dem Bereich forschen. Man stellt halt fest, dass so eine leichte Antwort wie ja, mehr Bildung, wir müssen da irgendwie eine Broschüre nicht machen, in der alles nochmal genau erklärt wird, ist es eigentlich nicht, sondern muss dann nämlich genau wieder, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir gestartet sind, wieder zeigen, wo es funktioniert hat und sagen, da sind doch die Ärzte oder die medizinischen Einrichtungen, die geimpft haben und hier sind Eltern, die sagen, bei uns gab es gar keine Probleme und dann kann sich das auf dem sozusagen gleichen Level wieder umdrehen und nicht von oben verordnet durch eine Bildungsmaßnahme oder sowas.
Also das sind ja zwei Punkte. Es braucht lediglich den Zweifel, der dann dazu führt, dass der Glaubenssprung nicht durchgeführt wird, ne? Dass man also nicht in dieses kleine Risiko hineingeht oder größere, je nach Idee. Und dieser Zweifel ist ja eigentlich der Kern auch von, ich sag mal, gebildeten Leuten, der wissenschaftliche Zweifel als Ausgangspunkt, wo sozusagen sich tatsächlich die Katze in den Schwanz beißt, wo sich die Werkzeuge in die verkehrte Richtung entwickeln. Das ist ein struktureller Nachteil, aber deutlich wird sozusagen, dass wir, je mehr wir eine Vernetzung hergestellt haben, und wir sind ja digital stark vernetzt und über alle Themen, desto größer sind die Möglichkeiten des Beobachtens, wie es bei anderen läuft und auch des Mitteilens. Und desto mehr Möglichkeiten haben wir, immer wieder in den Zweifel zurückzukommen, ob es eine gute Idee ist.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Ja, das stimmt. Also im Prinzip ist es ja im Guten wie im Schlechten. Und da muss man jetzt schauen, wie so Kommunikationskanäle ticken, ob die Bestätigung auch kommuniziert wird und die man eigentlich sucht oder ob dann eher die Ausrutscher berichtet werden, die Fälle, in denen es halt nicht geklappt hat, in dem Moment gar nicht jetzt so speziell an das Thema Impfen denken, sondern ganz im Allgemeinen. Das weiß man im Marketing aber schon lange, dass unzufriedene Kunden halt viel lauter sind als die zufriedenen und eine schlechte Bewertung sich unglaublich viel stärker auswirkt als eine positive, also die einzelne negative Bewertung. Das heißt, damit sind wir eigentlich genau noch wieder an diesem Punkt, dass dieses Aufheben ja da ist und dass es immer wieder zurückgeholt werden kann und manche das vielleicht auch zurückholen wollen oder eine stärkere Neigung haben. Trotzdem ist natürlich klar, wenn jemand eine 90-prozentige Weiterempfehlungsquote hat, sich dann noch zu fragen, warum sind nicht 95? Das, da reden wir auch schon über ein Niveau von Misstrauen, was dann sehr, sehr stark ausgeprägt werden müsste.
Aber ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt auch diesen Effekt, da gab es und gibt es auch immer noch nachlesbar, ne, bei Google Business eine Bewertung bei mir, die negativ waren. Das war die einzige, die es damals gab und glaube bis heute auch noch. Und eine Menge, mehrere Dutzend waren sehr positiv. Und ich bin zu meinem Anwalt und Berater noch gegangen und gesagt, was mache ich denn da jetzt? Ne? Die Dame, hat sich als Frau dargestellt, war nie da, die kenne ich gar nicht. Aber die hat einfach da einen Punkt verteilt und schlecht drüber gesprochen. Das gibt es auch Möglichkeiten, das wegzumachen und so. Und da sagt der Kollege, kannst du ganz ruhig bleiben. Du hast so viele gute und jetzt gibt es die eine. Das bedeutet eigentlich, dass die anderen dadurch vertrauenswürdiger werden. Denn es ist auch ein Effekt, dass wenn es zu glatt ist, dass man denkt, das ist doch gekauft, das kann nicht sein. Und da könne ich ganz ruhig bleiben in dem Moment. Im Gesamten stärkt das Vertrauen in die anderen Stimmen, wenn eben auch Negatives Raum hat und bestehen bleibt. Ich habe höflich nach einer gewissen Eigenarbeit mit mir selbst höflich zurückgeantwortet. Und das fand ich interessant, weil es leuchtete mir sofort ein.
Das ist auch wichtig, ja.
Obwohl es nicht mathematisch gerechnet ist, so.
Ist natürlich noch mal ganz was anderes, als wenn dort eine böswillige, negative, falsche Bewertung ist von jemandem, der einfach nur was Böses will und nie die Leistung angesprochen hat und gar nichts sagen kann. Aber also ansonsten ist tatsächlich wirklich dieses Entscheidende, wie ich darauf reagiere. Ob ich, das ist, glaube ich, auch ein allgemeinerer Punkt, den wir schon mal gesagt haben. Also wie ich dann mit Problemen umgehe, ist ganz wichtig für die Vertrauensweiterentwicklung und kann dann teilweise auch so wirklich den Effekt haben, dass dadurch, dass mal etwas nicht so ganz rund lief, man dann aber sehr konstruktiv das wieder gerade gebogen hat, kann das Vertrauen nachher stärker sein als vorher. Und das wissen auch wiederum die Leute im Marketing und Sales Management ganz genau, dass diese Kundenbetreuung nach dem eigentlichen Kauf sehr, sehr wichtig ist und dass man auch oft gerade besonders loyale Kunden haben kann, wenn die schon mal eine Reklamation hatten und mit der dann sehr gut umgegangen wurde. Also ich stimme dem Punkt ganz allgemein zu, dass es vielleicht ein bisschen verdächtig ist, wenn jemand so tut, als ob nie irgendwas passiert, dass das viel vertrauenserweckender ist, wenn derjenige ausstrahlt, ja, wenn mal was schief geht, dann bin ich aber auch bereit und auch vorbereitet, da mich drum zu kümmern, dass der Schaden nicht auf der anderen Seite bleibt, sondern dass wir das wieder hinbekommen. Und dann ist es sogar noch verstärken. Natürlich auch da immer wieder der Hinweis, bitte nicht absichtlich herbeiführen, damit man was zum Geradebiegen hat. Das wäre also schon mal der Tipp, der nicht gegeben wird. Also nicht mal so kleine Störungen einbauen, damit das Ganze authentischer wird oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wirklich sich dann vielleicht auch nicht zu sorgen, dass gleich der ganze Ruf zusammenbricht, weil man einer Stelle mal was nicht funktioniert hat, sondern da muss man sich dann darum kümmern. Es gibt auch alte, interessante spieltheoretische Simulationen, dass solche Netzwerke oder in solchen Netzwerken natürlich es so Punkte gibt, an denen das dann kippt. Also wenn in so einer Gesamtkonstellation von Akteuren in einem Netzwerk hier und da mal ein Vertrauensbruch, also dort wird das wirklich auch als Vertrauensbruch bezeichnet, also jemand macht da absichtlich nicht das, was er sollte, dann wird das System schon auffangen, weil derjenige dann in dieser Simulation von Axelrod damals also wieder auf den richtigen Pfad kommt, dadurch, dass er merkt, die Leute brechen Beziehungen mit mir ab. Ja, also nachdem ich jemanden getäuscht habe, ist die Beziehung weg. Jetzt täusche ich noch jemanden. Irgendwann habe ich keine Beziehung mehr. Dann lernt man vielleicht, okay, ich bin hier derjenige, der leidet, weil mit mir keiner mehr zu tun haben will. Da kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo ich merke, wenn ich jetzt noch mehr Leute betrüge, dann habe ich bald keinen mehr zum Betrügen, weil keiner mehr was mit mir zu tun hat. Wo ich hin wollte, war zu sagen, also wenn die Häufigkeit solcher Vertrauensbrüche und auch nur Enttäuschung proportional einen geringen Anteil ausmacht, dann kann so ein System das sehr gut aushalten. Nur irgendwann kommt so ein Punkt und der ist nicht erst bei 50% der Interaktionen erreicht, sondern je nachdem, wie die ganze Sache aufgebaut ist, die Annahmen da reinfließen, schon sehr viel früher, dass das also auch ein System auch kippen kann, wenn ein zu hoher Anteil von nicht vertrauenswürdigen Interaktionen da ist. Und da muss man auch zum Beispiel in der Branche aufpassen, als Branche. Also auch Sie, nehmen wir Ihre Branche, vielleicht der Mediatorinnen und so weiter, wenn da zu viele schwarze Schafe unterwegs sind, dann leiden tatsächlich alle. Wenn das wirklich ein Paar sind, dann hält man das auch irgendwo aus. Und dann Klienten verstehen das, dass man da mal Pech haben kann, aber nicht gleich die ganze Branche in Verruf ist.
Da komme ich gleich drauf zurück. Ich will kurz nur das, was wir letztes Mal erarbeitet haben und jetzt sozusagen mal vertieft sein, nochmal kurz mit der Metapher des Glaubenssprungs nochmal ein bisschen korrigieren bzw. erweitern und gucken, ob das richtig auch für Sie passt. Wir hatten ja beim letzten Mal, ich habe so kurz diese Filmszene im Kopf gehabt, ne, von Indiana Jones, der da den Glaubenssprung macht, wo man denken könnte jetzt von außen, und das war ja eine Frage von einigen Zuhörerinnen, können wir denn gar nichts machen daran, dass derjenige springt? Jetzt stellt mich das Bild eher so dar, es geht nicht um den Sprung, der irgendwie in den Nebel geht und man weiß nicht, was dahinter ist, sondern wir laden im Grunde genommen die anderen Parteien, in dem Falle jetzt die Klienten, Kunden, Konfliktparteien, jetzt für Mediatoren, aber Versicherer, die Versicherungsnehmer, die potenziellen, laden sie ein, in die Arme der Versicherer oder in die Arme der Mediatoren zu springen. Das ist jetzt ein romantisches Bild, soll deutlich machen, ich habe schon einen Einfluss darauf, ob der andere springt in der Art, wie ich mich verhalte. Ich habe einen dreijährigen Sohn gerade, der lernt gerade springen vom Sofa und von Treppen, macht das natürlich nur, wenn ich in der Nähe bin und ihn auch auffange. Und ich kann einiges tun, ob er springt oder nicht. Ich hoffe immer, dass ich aber rechtzeitig da bin. Aber da wird mir das nochmal deutlicher, ne? Der guckt danach, was ich tue.
Auf jeden Fall, ja.
Ob er springt.
Also das ist sogar sehr naheliegend, dieses Bild, in die Arme springen. Denken Sie an diese ganz bekannte Teambuilding-Übung, dass man sich rückwärts fallen lassen muss und die anderen fangen einen auf. Das, was im Amerikanischen als Trustfall bezeichnet wird. Diese sehr gängige, meistens im Teambuilding-Bereich eingesetzte Übung, die enthält genau alle diese Elemente, ne? Dass ich also
und die müssen aber die Augen
in dem Moment, in dem ich mich rückwärts fallen lasse, wohlgemerkt noch mit verbundenen Augen, in dem Moment bin ich in diesem Vertrauenssprung und in diesem Aufheben des Restes. Aber natürlich vorher nehme ich ganz, ganz viel wahr. Ich schaue mir an, oder wollen wir es noch extremer machen, beim Stage-Diving in der Rock-Arena, das macht auch keiner, ohne vorher mal einen Blick ins Publikum zu werfen. Also hoffentlich, es sei denn, man ist irgendwie unter Einfluss von irgendwas. Aber naja, jedenfalls, man würde schon auch mal, oder sagen wir mal, der Sänger der Band oder die Sängerin, bevor die sich in die Menge stürzt, guckt die schon mal, ob da auch ein paar etwas stärkere Personen stehen und vor allen Dingen auch eine große Anzahl, die das hält. Und genauso ist das bei diesem Trustful. Also wird sich ja auch kein Mensch, der über 1,90 und über 100 Kilo ist, von vierjährigen Kindern auffangen lassen. Ja. Egal, ob die wohlwollend sind, also den Aspekt schon ausstrahlen. Wir versuchen das jetzt mal. Aber auf der anderen Seite eben auch so die Kompetenz, also die technische Fähigkeit, das auch zu erbringen, gar nicht haben. Also das gehört schon auch alles dazu. Aber eben in dem Moment hat man auch die Gelegenheit, demjenigen zu sagen, schau mal, wir sind erstmal genug Personen, um dich zu halten. Ja. Wir strahlen auch aus, dass wir das wollen. Wir ermutigen dich auch dazu, ne? Mach das doch mal. Und ich kann dabei immer noch reinfallen oder sogar richtig hinfallen, aber das gehört natürlich schon dazu, dass man das ausschaut. Oder auch in der Situation so eine Art Ernsthaftigkeit. Also man scherzt vielleicht noch so ein bisschen, so haben wir ja auch mal angefangen über das Thema Scherzen, ne? Und dann in dem Moment, wo die Person sich aber fallen lässt, wird es dann plötzlich still und da macht keiner mehr einen dummen Spruch, weil in dem Moment muss es dann auch funktionieren. Und das ist auch dieses, ist jetzt die Ernsthaftigkeit da, dass wir das jetzt zusammen machen? Das andere ist dann ja wieder der Punkt, naja, wenn die ganze Gruppe das macht, spätestens beim dritten Mal wird es dann fast schon so ein bisschen langweilig, weil man dann doch denkt so, also jetzt komm, jetzt machen wir das nochmal so, dass jeder einmal dran war und dann haben wir es auch. Dann verliert das Ganze auch schon so quasi seinen spektakulären Reiz, aber es ist trotzdem bei jeder Person nochmal der gleiche Ablauf und man muss signalisieren, wir sind bereit, wir wollen das. Und wir sind bei der Sache. Und also das kann man schon auf jeden Fall ausstrahlen. Und da sollten auch Unternehmen, die haben viele Möglichkeiten, ihren Kunden oder Geschäftspartnern auszustrahlen. Also wir sind bereit, wir haben fähig, alle Vorkehrungen willig. Dafür getroffen, dass das eigentlich laufen wird, was wir vorhaben. Ja. Und das kann man schon sehr stark ausstrahlen. Die Kompetenz ist das eine, was man vielleicht noch am leichtesten auch durch Zertifikate und technische Prüfungen oder so auch nachweisen kann, im Sinne auch von wirklich, das ist dann zertifiziert, dass man irgendwie in der Lage ist, das zu tun. Aber der gute Wille muss ja auch noch dabei sein und das Wohlwollen, dass man wirklich nicht jetzt irgendwann dann mal so quasi, obwohl man es eigentlich kann, keine Lust hat, das zu tun. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das strahlt man wiederum auf einer anderen, viel direkteren Ebene aus. Also diese persönliche Wohlwollensebene. Ja.
Genau, weil mir sofort die Macht der digitalen Bilder in Sinn kam bei dem Thema Trustfall. Aus den sozialen Medien habe ich mehr Bilder von diesem Trustfall im Kopf, wo es nicht gelungen ist, wo der in die falsche Richtung fällt, während ich beim Stage-Diving tatsächlich nur positive Bilder habe, wo das gelingt, weil die in Videos selber gesehen und so, immer sehr positiv war, wo das eine viel seltenere Situation ist und auch die Leute viel weniger das vorbereitet haben. Es gibt keinen direkten Kontakt vorher. Also die Quellen des Vertrauens sind so vielschichtig und man kann nicht sagen, es ist immer das gesprochene Wort oder ein unmittelbarer Kontakt. Es kann auch einfach sein, dass die digitale Kommunikation vorher viel stärker geprägt hat, was ich davon halte und ob ich mich darauf einlasse.
Also wer hätte gedacht, dass wir hier über Stage Diving reden, muss ich jetzt nochmal sagen. Aber das ist natürlich sehr spitz. Es freut mich irgendwie. Und auch da kann man nochmal differenzieren. Also wenn dann der Superstar das versucht, dann nutzt er ja wirklich die Community und sagt so, jetzt ist es soweit, jetzt dürft ihr, jetzt machen wir das mal. Aber wenn sich irgendjemand aus dem Publikum da vorne auf den Wellenbrecher steht und ein bisschen mit den Armen rudert und andeutet, ich heb gleich ab. Also Entschuldigung, das habe ich schon oft genug gesehen, dass das nicht so richtig funktioniert hat und dass dann
das sind plötzlich die Leute
doch mehrere Leute auf dem Boden lagen und sich vielleicht nicht verletzt haben. Also das funktioniert auch nicht immer. Und diese Geschichte bei Teambuilding-Übungen, wenn man das richtig mit Ansage macht und beschreibt, wie das ablaufen soll und so, das ist natürlich auch sehr stark dann vorbereitet und da ist auch noch eine andere Ebene dabei, die das quasi auch nochmal kontrolliert. Und da will man auch nicht unbedingt derjenige sein, der nicht mitspielt und an dem das Ganze dann scheitert. Aber in so einer spontanen Situation in der Wirtschaft, wo ein Geschäft zustande kommen könnte oder eben auch nicht, da fehlt das dann auch und da kann das schon mal eher sein, dass plötzlich keiner mehr da ist, wenn man sich fallen lässt, weil die sich das im letzten Moment nochmal anders überlegt haben, abgelenkt worden sind durch ein interessanteres Angebot und plötzlich liegt man da. Ne? Und da würde ich eben auch sagen, wenn wir da nicht ähnliche Mechanismen hätten, die auch klar machen, jetzt geht's hier um was, das kann auch schief gehen, dann klappt es eben nicht, denkst nicht immer. Und deswegen umso wichtiger, dass dann diese Signale kommen, also die nicht einfach nur darauf aufbauen, dass ja eh alle wissen, wie es läuft und dann machen wir das jetzt halt mal, sondern wirklich sich nochmal abzusichern, auch okay, was haben wir hier eigentlich vor und wer ist jetzt wirklich dabei und wer nicht.
Und dann mache ich jetzt zum Abschluss nochmal den Bogen hin zu den Mediatoren und zu den Beratern, was die tun können, damit ihnen Leute vertrauen. Und wir haben tatsächlich bei der Mediation zumindest nicht die Situation, es gibt da einige schwarze Schafe und der Rest sind alles Leute, denen die Menschen, die Konfliktparteien vertrauen, sondern wir haben es eher mit einer Situation zu tun, wo ein Verfahren, ein Produktangebot ist, über das Menschen nicht so Bescheid wissen, von dem ich sage, das ist eigentlich so für den Verkäufer neben der Lebensversicherung der Endgegner ein Produkt, das man nicht anfassen kann, wo man nicht genau weiß, was am Ende rauskommt und es kostet jetzt schon mal Geld, also das ist schon mal sicher und ist also eher mit so Versicherungen zu vergleichen, sehr schwierig als Erlebnisprodukt deutlich zu machen und wir haben eine Ausbildungslage, die alle Mediatoren so weit betreffen, dass ihr vermeintlicher Titel, der zertifizierte Mediator nach dem Gesetz, keinen hohen Vertrauensgrad hat, weil es keine, ne, es gibt keine Zertifizierungsstelle, es gibt keine unabhängige Stelle, die sagt, Mensch, das ist hier ein Mediator, der hat genügend Ausbildung hinter sich, der hat genügend Fälle hinter sich, dem kann man vertrauen. Das, was also zum Beispiel ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Architekt von der Kammer hat, der wird staatlich geprüft, das gibt's alles nicht. Auch weil das noch nicht so eine Bedeutung hat, natürlich wie ein Rechtsanwalt, da gibt es Hunderttausende in Deutschland, aber Mediatoren, das sind nur ganz wenige im Vergleich zu den ganzen Konfliktfällen. Was können Mediatoren da tun? Sie haben sich ja mit Unternehmensberatern beschäftigt.
Ich kann vielleicht was da anwenden, was wir in einer anderen Studie über eben Unternehmensberater, es ist natürlich nicht das gleiche, also das war eine Studie, die ich zusammen mit Natalia Nikolova und Markus Reilen schon vor einiger Zeit veröffentlicht habe. Die ist vielleicht doch vergleichbar, weil da ging es nicht um diese großen bekannten Beratungsunternehmen, diese ganz großen Namen, sondern es ging eher um kleine Beratungsunternehmen, teilweise auch einfach nur selbstständige Berater. Da haben wir uns das genauer angeguckt, wie gewinnen die eigentlich das Vertrauen ihrer Klienten? Der entscheidende Punkt war am Ende, das Gefühl zu vermitteln, dass man verstanden wird bei dem, was fühlt die andere Seite. Ja, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Aber also tatsächlich unabhängig davon, ob man sehr viele Referenzen nachweisen konnte, ein Teil irgendeiner Kammer war oder irgendeines Verbandes von Unternehmensberatern und so, das wurde schon irgendwie auch mit beachtet. Die Entscheidung, auch ob jemand als Berater den Auftrag bekommen hat und das Projekt wirklich machen durfte, hing hauptsächlich davon ab, das war eine qualitative Forschung, ob der Klient sich verstanden fühlte. Und deswegen haben aber auch natürlich die Berater auf der anderen Seite, sie wollten ja auch diese Geschäfte haben, diese Projekte haben, haben das natürlich ganz stark auch zum Ausdruck gebracht. Also vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. So, ja, ich verstehe sie und ich habe ihr Problem verstanden und aber auch, wo sie herkommen und wo sie hinwollen, und haben das vielleicht sogar fast so für einen äußeren Betrachter überstrapaziert, aber haben gesagt, ich muss denen immer wieder das Gefühl geben und auch immer wieder sagen, ich verstehe sie. Das ist das, was die andere Seite hören will. Auch das öffnet einem Täuschungsmöglichkeiten, dass man das einfach immer wieder sagt, aber eigentlich ist es einem egal. Aber gut, wir waren ja jetzt bei dem Punkt, was kann ich tun, was will die andere Seite hören? Für sie ist das natürlich vielleicht eine schlechte Nachricht, weil das bedeutet, die Anbahnung des Projektes, die Akquise vielleicht, ist aufwendig. In der Zeit muss man
an diesen Punkt kommen,
dass die andere Seite das Gefühl hat, der oder die versteht mich. Manchmal geht das sehr schnell, da hat man die Wellenlänge, also das ist auch eine Metapher, die natürlich da oft vorkommt, dass man die gemeinsame Wellenlänge finden muss. Da wird aber auch von den Beratern selber gesagt, ich muss mich an die Wellenlänge des Kunden anpassen, nicht umgekehrt. Ja. Dann ist natürlich super, wenn die Wellenlänge sowieso vom ersten Moment anpasst, dann hat man es leichter. Da liegt es schon wirklich auf der Seite des Vertrauensnehmers, dem vertraut wird, dass er zeigt, dass er die andere Seite versteht, dass er auf die Wellenlänge geht.
Und das ist die Schwierigkeit.
Dann fühlt der andere sich verstanden und empfindet die Vertrauensbereitschaft gegenüber dem Berater.
Für Mediatoren ist die Schwierigkeit halt, dass es zwei Personen gibt, die verstanden werden wollen, die sich gerade nicht verstehen. Weshalb, so zumindest meine Erfahrung, das Vertrauen vorher aufgebaut werden muss, bevor die Beteiligten im Konflikt sind, dass sie sich dann erinnern, da gibt es jemanden, der könnte mir helfen, der könnte uns helfen. Weil natürlich Konfliktparteien auch die schlechtesten Kunden sind. Sie sind sehr eingesteuert von ihnen, sehr eingenommen von ihrem Konflikt und haben gar nicht den Wille, in Frage gestellt zu werden, sondern sie wollen eher bestätigt werden. Das ist natürlich die Problematik in der Hocheskalation des Konflikts.
Die Problematik ist aber total interessant, weil in dem Fall haben wir so eine Art Dreiecksbeziehung und selbst in der kann es schon ein Problem sein, wenn also die vermittelnde Person in dem Fall so zwei Gesichter zeigt. Also es ist unproblematisch, wenn man das schön trennt. Mal spreche ich mit der einen Seite, mal mit der einen Seite, mal gehe ich in die Wellenlänge, mal in die. Und wenn jetzt aber man zu dritt ist, dann wundern die sich auf einmal, dass man etwas anders sich verhält als in den letzten Gesprächen und da dann wieder zu signalisieren, so, das ist jetzt hier genau meine Aufgabe. Das ist schon mal interessant. Und jetzt stellen wir uns das mit größeren Netzwerken vor, wo dann immer wieder diese Anpassung stattfindet. Dann haben wir natürlich auch diesen Punkt, dass dieses Anpassen an die Erwartungen der anderen Seite hat auch irgendwo Grenzen, weil ich dann ja auch schon wieder anfange, nämlich Erwartungen zu schüren, die ich nicht einhalten kann. Und da muss man natürlich aufpassen. Von daher, diese Annäherung oder auch fast schon vielleicht manchmal Anbiederung darf man auf keinen Fall da zu weit treiben, weil sonst funktioniert das ab einem bestimmten Punkt eben gerade nicht
mehr. Ich bin tatsächlich jetzt in der Not, unser Gespräch beenden zu müssen und hätte eher den Eindruck, wir müssen eine dritte Folge machen, aber ich muss tatsächlich jetzt aus der Mittagspause raus rüber in den anderen Raum gute Mediatoren ausbilden.
So ist das.
Ich bedauere
so
das.
Und ich mag das auch. Das ist ein Podcast, in dem wir uns einfach mal unterhalten und nicht alles schaffen können und auch nicht alle Aspekte vom Vertrauen in zwei Folgen abdecken können.
Wir hören in die Hörerschaft rein. Manchmal formell, manchmal schreibt mir auch jemand eine E-Mail. Vielleicht werden Sie auch angesprochen jetzt zu dem Thema. Wir sammeln ein paar Punkte und werden diese und aber auch die Punkte, die wir einfach noch offen gelassen haben, demnächst, sage ich mal, ohne großes Versprechen, sondern einfach mit einer Ankündigung nochmal aufnehmen. Weil es macht einfach Spaß und ist sehr erkenntnisreich, mit Ihnen sich zu unterhalten zu Themen, die doch sonst sehr schwer begreifbar sind.
Ja, und es gibt manchmal dann auch wirklich erstaunlich praktische Dinge, die man tun kann, obwohl wir oft sehr abstrakt sprechen hier. Es hat mich gefreut.
Vielen Dank, Herr Möllering. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit für Sie.
Gleichfalls. Dankeschön.
So, das war meine Folge mit Guido Möllering, meine zweite Episode zum Thema Vertrauen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst hier im Podcast und dir diese Sendung angehört hast. Und wenn du Feedback hast, dann mache das und gib uns das per E-Mail oder eine kleine Bewertung auf den Podcast-Catchern deiner Wahl. Empfiehl den Podcast weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Vielen Dank für den Moment und mit besten Grüßen bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.